hören den Springer Medizin Podcast.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie hier ganz herzlich zu unserem immerhin 12. Podcast Die Innere Medizin aus dem Springer Verlag, Springer Innere Medizin in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Und wir haben ein ganz besonderes Ereignis heute, weil üblicherweise begrüße ich Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sind Sie Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist zum ersten Mal, dass dieser Podcast als Videopodcast gemacht wird. Und wir haben noch ein zweites kleines Jubiläum. Wir haben nach 12 Folgen immerhin über 100.000 Downloads. Um es genauer zu sagen, 104.000 Downloads. Ihnen allen ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Frau Professor Dr. Elisabeth Merker-Herrmann. Sie hatte gestern Geburtstag, ist vor vielen Jahren in Bad Kreuznach geboren, da stammt sie her, hat dann in Mainz studiert und in Basel, das ist nicht so weit von Kreuznach, und hat sich dann spezialisiert, vor allen Dingen in der Promotion, auf die zelluläre Immunpathogenese von HLA-B27 bei Spondylarthritiden und Psoriasisarthritis, hat also direkt mit der Rheumatologie angefangen. Sie war lange bei Karl Hermann Meyer zum Büchenfelde in Mainz, hat sich 1993 habilitiert, hat ganz wichtig im Sonderforschungsbereich 311 Immunpathogenese mitgearbeitet. Sie ist dann auch noch Nephrologin geworden, war eine Zeit an der Harvard-Universität. Und für uns als Internisten ganz wichtig, sie war 2005 die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Und dann, wann war es? 2013 Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin hier in Wiesbaden. Wir sind heute beim Kongress, bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin in Wiesbaden. Die Landeshauptstadt hat ein fantastisches Wetter bestellt und für uns beide ist das wirklich eine Premiere hier. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Elisabeth. Rheumatologie ist heute unser Thema und wir haben sehr viele Zuschauer, die entweder hausärztliche Internisten, Niedergelassene sind, also nicht nur Rheumatologen. Und was mich natürlich besonders interessieren würde, was muss ein hausärztlicher Internist über Rheuma wissen? Was darf er an Rheuma behandeln? Und wo sollte er die Patienten von einem Rheumatologen fernhalten oder von einer Rheumatologin?
Ja, zunächst lieber Markus, ganz herzlichen Dank für die sehr nette Einführung und die netten Worte. Ich freue mich auch sehr. Es ist eine sehr große Ehre für mich, dass wir hier diesen Videopodcast gemeinsam zum ersten Mal machen dürfen. Um gleich auf diese Frage zu kommen der hausärztlichen Internisten, das ist ein Paradigmenwechsel, auch von uns Rheumatologen her. Ich glaube, dass Fach und die Problematik und die Freude an Rheumapatienten, ich sage bewusst auch Freude, ist etwas, was sich in den letzten Jahren insofern gewandelt hat, als das Erkennen, Rheuma ist nicht eine Krankheit von alten Menschen, die dann so dicke Finger haben, das sind nämlich meistens Arthrosen, sondern die Erkenntnis, Rheuma ist eine häufige internistische Erkrankung, die vor allen Dingen auch sehr junge Menschen, junge Frauen vor allen Dingen betreffen kann. Und ich selbst habe es mir zum Ziel gemacht, bei gleichzeitig leider weniger werdenden Fachärztinnen und Fachärzten für Rheumatologie, die Internisten vor Ort, die Hausärzte zu schulen und zu ermutigen, auch selbst Rheumadiagnostik zu machen und auch zu behandeln.
Warum werden die Rheumatologen weniger? Dir selber hat das als, du warst die erste Präsidentin DGIM, du warst die erste Frau, die jemals die Lichtwitz-Medaille oder von Bergmann-Medaille erhalten hat. Der Nachwuchs und das Mentoring hat dir unglaublich am Herzen gelegen und das tut es natürlich auch in der Rheumatologie. Wie schaffen wir es, mehr Rheumatologen auszubilden? Weiterzubilden, sollte ich eigentlich so sagen.
Das Problem ist in Deutschland, dass traditionell vor, ich sag mal, 30, 40 Jahren die stationäre Rheumatologie in den Heilbädern ansässig war.
Ach so, okay.
Also Beispiel Wiesbaden.
Wiesbaden ist ein fantastisches Beispiel dafür.
War ein Beispiel, das war aber auch die Zeit, als man noch keine wirklich gute medikamentöse Therapie hatte.
Ja.
Und Patienten 3 Wochen in eine Rheuma-Reha oder Kur gingen und alleine das schöne Wasser von Wiesbaden oder anderen Heilbädern genossen haben. Und auf der anderen Seite in Deutschland muss man sagen, das ist in anderen Ländern anders, die universitäre Rheumatologie sehr, sehr lange gebraucht hat, bis sie sich entwickelt hat mit eigenen Lehrstühlen oder eigenen auch der Lehre. Also ein Student früher lernte die Rheumatologie einfach nicht kennen. Und wie soll jemand, der ein Fach nie im Studium gesehen hat, dann sich darauf spezialisieren möchten?
Also für mich war das in meinen Freiburger Studienzeiten das spektakulärste Fach in der klinischen Untersuchung, weil die Befunde natürlich viel eindrucksvoller waren als alles Mögliche, was man in der Gastroenterologie so zu sehen kriegt.
Das ist genau schon ein Punkt. Als erfahrener Rheumatologe ist die weitere Diagnostik, Labor und Bildgebung oft ein Add-on zu dem, was man durch eine sehr gute Anamnese und sehr gute klinische Untersuchung und damit auch Zuwendung zum Patienten schon herausgefunden hat. Also Rheumatologie-Werbung für das zuwendungsintensivste Fach, was es, denke ich, in der inneren Medizin gibt.
Kommen wir nochmal zurück zu den Hausärzten. Was geht relativ einfach? Was brauche ich an Diagnostik, um eine rheumatologische Diagnose zu stellen? Das ist ja gar nicht so viel, was ich machen muss, wenn ich eine gute klinische Untersuchung gemacht habe.
Richtig. Der Patient kommt meistens mit dem Symptom Schmerz, wie tausende andere auch in die hausärztliche Praxis.
Ja.
Und so wenige Fragen, ist es ein entzündlicher Schmerz oder nicht? Also entzündlicher Schmerz ist der, der in der Nacht und am frühen Morgen besonders stark ist und bei Bewegung besser wird. Also wenn man entscheidet mit wenigen Fragen und auch den wenigen Untersuchungen, wie meinetwegen C-reaktives Protein,
das kann wirklich
das
jeder
kann
machen.
Das kann jeder sofort machen, auch in einem Labor, was er selbst vielleicht hat. Das ist schon mal das Erste. Also die Frage, ist es ein entzündlicher Prozess oder nicht? Wobei man da können wir später vielleicht mehr drauf eingehen. Es gibt natürlich viele entzündlich-rheumatische Erkrankungen, die kein erhöhtes CRP haben. Dann wird es schon schwieriger.
Aber manchmal eine Sturzsenkung.
Aber genau, also Sturzsenkung und CRP und die klinische Untersuchung, ob man weiche Arthritiden sieht, vielleicht ein Ultraschall, ob man einen Ultraschall der Schulter kann eigentlich auch jeder Internist machen, wenn es um Polymyalgie Rheumatica geht.
Okay.
Ja? Also wenige Basisuntersuchungen und wenn man dann sagt, ja, der hat ein entzündlich-rheumatisches Geschehen, dann kann man je nach Gelenkverteilungstyp weitergehen mit spezifischen und dann häufig auch teureren Untersuchungen.
Brauche ich da immer HLA-B27? Das war ja mal dein Spezialgebiet.
Nein, oder bitte nicht.
Wo brauche ich es?
HLA-B27 braucht man bei entzündlichem Rückenschmerz. Also der tatsächlich 30-, 40-Jährige, der nachts wach wird mit Kreuzschmerzen. Das ist kein Bandscheibenvorfall. Mhm. Also wenn man diesen entzündlichen Rückenschmerz hat, dann macht man HLA-B27. Wenn jemand zu Ihnen kommt mit Polyarthritis der Fingergelenke,
der kleinen Fingergelenke,
dann ist es hundertprozentig keine HLA-B27-Erkrankung.
Und wenn ich Schulter und Hüfte habe?
Schulter und Hüfte könnte mal HLA-B27 sinnvoll sein, aber beides symmetrisch muss man an die Polymyalgie Rheumatik denken.
Und das ist ja eine der häufigsten Erkrankungen, die wirklich große Teile der Bevölkerung tatsächlich betrifft.
Genau richtig. Das ist eigentlich eine hausärztlich-internistische Erkrankung primär.
Aber gerade die landen ja häufig dann in den Rheumaambulanzen.
Die dürfen auch irgendwann in die Rheumaambulanzen kommen, wenn die primäre Therapie vielleicht nicht ausreicht. Aber Die Polymyalgia rheumatica ist die häufigste entzündliche rheumatische Erkrankung nach dem 60. Lebensjahr.
Ja.
Und das ist tatsächlich einfach zu diagnostizieren.
Was brauche ich dafür?
Der Patient muss mir sagen, er kann die Arme nicht mehr anheben morgens früh, er hat Schmerzen
ja.
in den Oberarmen und kann nicht gut die Treppe hochgehen. Also dieses Gefühl, akut schwer krank zu sein, und wenn dann der Hausarzt die hohe Blutsenkung sieht und vielleicht mit dem Ultraschall eine Bursitis der Schultern, dann kann er die Verdachtsdiagnose stellen. Wissend, dass hinter diesen Myalgien auch vieles andere noch stecken kann. Mhm. Eine Paraneoplasie, eine Infektion. Also man muss schon immer Differentialdiagnose machen. Aber wenn man dann als Hausarzt diese Krankheit kennt, und jeder Hausarzt kennt die Polymyalgie, denke ich, dann darf man auch behandeln.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie weit gehe ich als hausärztlicher Internist in der Behandlung? Traue ich mir Methotrexat zu? Soll ich Antiphlogistika nehmen? Kann ich schon in die Biologika einsteigen? Mhm. Wie viel Cortison mache ich denn? Das haben wir jahrelang überverschrieben in der Vergangenheit. Das ist sicher eine ganz schwierige Situation. Was sind deine Empfehlungen da?
Wir haben ja das Oberthema Paradigmenwechsel.
Ja.
Ein großer Paradigmenwechsel ist der Umgang mit Cortison.
Ja.
Manchmal verteufelt, manchmal wieder.
Ich habe noch gelernt, 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist bei mir eine ganze Menge inzwischen. Und ich habe dann aber erlebt, dass amerikanische und japanische Kollegen nie mit mehr als 30 Milligramm angefangen, außer wenn es Arteritis temporalis. Und musste dann im Laufe meines Berufslebens immer weiter runtergehen damit. Wie ist der Stand heute?
Also es kommt auf die Diagnose an, wie immer. Bei der Polymyalgia rheumatica ist früher viel zu hoch begonnen worden.
Also, ja.
Und das Problem ist, je höher man beginnt und dann wieder einen Cortisonstoß macht und schnell rausgeht, umso größer ist die Rezidivgefahr. Das haben Studien gezeigt. Wir setzen heute auf keinen Fall mehr als 15 bis 25 Milligramm zu Beginn der Polymyalgia rheumatica Behandlung ein, gehen dann aber langsam zurück und sollten dem Patienten...
Langsam heißt 3 Monate.
Langsam heißt 2,5 Milligramm pro 2 Wochen und ab 10 Milligramm nur in 1 Milligramm Schritten. Und wir müssen 1 Jahr behandeln. Also man muss, wenn man meinetwegen bei 5 Milligramm angekommen ist, den Patienten darauf vorbereiten, dass er vielleicht mit 5, 4 oder 3 insgesamt 1 Jahr lang behandelt wird, weil sonst das Rezidiv kommt.
Okay.
Das ist bei anderen Erkrankungen anders.
Ja.
An eine sichere rheumatoide Arthritis als hausärztlicher Internist hat, dann sollte man auch mit Methotrexat beginnen.
Und das kann auch der Hausarzt schon machen?
Selbstverständlich. Also ich denke, Methotrexat-Behandlung ist
eines der ältesten Medikamente, die wir haben.
Ist auch nicht schwieriger als eine kombinierte Insulin- oder Antidiabetes-Therapie zu beginnen.
Ja.
Methotrexat ist der goldene Standard. Und wenn man eine Niereninsuffizienz oder eine Hepatopathie ausgeschlossen hat, heißt Basislabor.
Das muss man machen.
Und dann kann man mit 10 bis 15 Milligramm Methotrexat pro Woche eigentlich problemlos beginnen.
Also ich bin Facharztprüfung Innere, habe ich in Tübingen abgelegt, weil das Einzugsgebiet war damals für Ulm. Und ich bin extensiv über Gold geprüft worden in der Facharztprüfung. Es stellte sich raus, dass der damalige Prüfer mal in den 60er Jahren einen Goldpass erfunden hat. Die haben das nicht mehr eingesetzt. Gibt es das überhaupt noch heute?
Gold ist nicht mehr zu beziehen, wird nicht mehr hergestellt.
Kann man gar nicht mehr kaufen, ein Glück. Weil die Nebenwirkungen waren beträchtlich.
Aber es war tatsächlich so bis in die frühen 80er Jahre. Also Methotrexat ist 1982 erst in die Rheumatologie eingeführt worden. Bis dahin, aber da hattest du noch gar nicht Facharztprüfungen.
Nein, dann auch nicht. Es war in den 90er Jahren.
Bös. Nein, aber davor gab es wirklich nur Gold, was auch bei einzelnen Patienten hervorragend wirkte.
Ah ja, okay.
Also es gibt wirklich gute Ergebnisse, aber halt nur für einen kleinen Teil, der nicht diese Nephropathien und Ähnliches entwickelt hat. Und es gab bis zu dem Zeitpunkt noch D-Penicillamin.
Ja, das kenne ich auch noch.
Und Azathioprin, das waren die Rheumamedikamente. Ja. Sulfasalazin noch.
Was ja uns dann überleitet, das sind ja Medikamente, die dann auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt wurden. Und das Gleiche gilt ja auch für Biologika. Mhm. Die haben ja etwa parallel, soweit ich das sagen kann als Gastroenterologe, in die Behandlung der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Einzug genommen und auch der rheumatologischen Erkrankungen. Da gibt es aber feine Unterschiede. Mhm. Nicht alles ist Anti-TNF-Alpha, spielt sicher bei beiden eine große Rolle, aber in unterschiedlichem Kontext. Und einige Dinge gibt es überhaupt nicht bei den Gastroenterologen, zum Beispiel das Etanercept, was bei euch sehr verbreitet ist. Woran liegt das?
Ja, das, also ich würde sogar tatsächlich mit den TNF-Blockern beginnen, weil das Infliximab ist nahezu gleichzeitig in der Rheumatologie und der Gastroenterologie eingesetzt worden. Ja. Indikation Rheumatoide Arthritis damals und bei euch Morbus Crohn. Mhm. Und in der Rheumatologie wurde auch das Etanercept sehr früh eingesetzt, was ein Rezeptorantagonist ist, der kein Antikörper ist. Und man hat dann festgestellt, erstaunlicherweise, dass Etanercept bei Morbus Crohn zu einem Schub der Erkrankung führen kann.
Richtig.
Deshalb hat es das nie gegeben
im
Gegensatz zu den humanisierten Antikörpern Adalimumab, Golilumab, die in beiden. Das liegt daran, weil das Etanercept zusätzlich zum TNF-Alpha noch das Lymphotoxin hemmt. Und Lymphotoxin ist offenbar für die Darmbarriere wichtig. Also, also gibt es ebenso ist es auch mit den Augen, die Uveitis profitiert von Antikörpern, kann aber schlechter werden unter Etanercept. Also es gibt Unterschiede.
Interessant, dass sich die Spektren da so weit voneinander unterscheiden. Aber Darmbarriere hast du mir ein Stichwort gegeben. Es ist ja ein unglaublicher Hype, welche Rolle die Zusammensetzung des Mikrobioms und mit der Entdeckung von NOD war das ja bei Morbus Crohn relativ früh schon der Fall, dass man gesagt hat, viele immunologische Erkrankungen haben etwas mit Darmbarriere und auch mit der Zusammensetzung der Bakterien im Darm zu tun. Jetzt erleben wir einen unglaublichen Hype, wo praktisch jede Krankheit, weil man es so einfach sequenzieren kann im Darm, mit irgendeiner Komposition des Mikrobioms assoziiert wird. Die Zahl der Publikationen steigt logarithmisch. Fast immer handelt es sich nur um Assoziationsstudien. Das ist so eine richtige Boomindustrie geworden, zu der ich zugegebenermaßen auch beigetragen habe. Aber man muss ja unterscheiden, wo sind wirkliche Zusammenhänge und wo kann man dann auch modulierend eingreifen medizinisch? Damit hast du dich ja auch mal beschäftigt.
Ja, also das waren tatsächlich meine ersten laborimmunologischen Arbeiten gewesen, ausgehend von den sogenannten reaktiven Arthritiden. Wir kennen eine Krankheit, die zu den Spondyloarthritiden gehört, also HLA-B27.
Also Yersinien.
Yersinien, Salmonellen, Campylobacter, Shigellen.
Ja.
Es sind nicht alle, Coli zum Beispiel nicht, aber diese vier genannten. Mhm. Und diese Bakterien können ganz eindeutig bei ungefähr 2-5% der Erkrankten zu einer reaktiven Arthritis führen, die für mich eine Modellerkrankung der Spondyloarthritiden und sogar des Morbus Bechterew ist. Mhm. Auch durch die HLA-B27-Assoziation. Und da kann man in der Tat nachweisen, dass Patienten, die eine Yersinien-Infektion hatten, auch nach Jahren noch oder zumindest nach Monaten antigene Bestandteile, die nicht mehr selbst infektiös sind, im Gelenk haben. Also im Gelenk sieht man eine T-Zell-Antwort gegen bakterielle Bestandteile, die sich dann verselbstständigt.
Ich habe das schon gesehen, also bei Yersinienarthritiden und bei Salmonellen, bei den anderen noch nicht. Aber das ist ein interessanter Overlap. Und spielt dabei auch das Mikrobiom im Darm, ich meine, da kommt Campylobacter und Yersinien ja her, spielt die Zusammensetzung da für euch Rheumatologen schon eine Rolle? Also die Gastroenterologen gehen jetzt so weit, dass sie sagen, ich kann aus der Signatur des Darmmikrobioms den Schweregrad der Pankreatitis bestimmen. Ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, weil da gibt es viel einfachere Tests für, ist eine andere Frage. Aber ist das eine Richtung, die ihr weiterverfolgt oder ist das nur pathogenetisch interessant?
Also ich würde noch eine Stufe zurückgehen, weil nach diesen Modellkrankheiten reaktive Arthritis, die abgenommen haben in der Inzidenz, kam dann die logische Phase, dass man die Spondyloarthritiden bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, die ja ganz evident sind, also 10% bis 20% aller Crohn- und Colitis-Patienten entwickeln eine Spondyloarthritis, also eine...
Und sprechen auch an auf Adalimumab.
Sprechen auch an und sprechen auch auf Sulfasalazin an, erstaunlicherweise. Ja. Also diese Erkrankungen sind ja dann schon viel eher am Mikrobiom des Morbus Crohn oder der Colitis. Und es gibt in der Tat gute Untersuchungen, die zeigen, dass das Mikrobiom bei entzündlichen Darmerkrankungen überlappt mit demjenigen bei aktiven Morbus Bechterew. In der Rheumatologie ist der Hype genauso hoch, dass man für letztlich jede rheumatische Erkrankung Mikrobiomanalysen macht.
Und eine Signatur findet.
Aber tatsächlich die konsistentesten Befunde hat man für die Spondyloarthritiden, wegen der Nähe zu Crohn.
Ah ja. Rheumatologie ist aus meiner Außensicht und weil ich lange auch bei der DFG unterwegs war, ein unglaublich forschungsaktives Feld, wo auch tatsächlich Translation passiert. Mhm. Also ein Beispiel ist natürlich das Deutsche Rheumaforschungsinstitut mit Eike Latz in Berlin, wo du ja 12 Jahre lang Präsidentin warst. Das andere ist das, was die Erlanger machen, zum Beispiel der Fabian Müller und der Georg Schett, wo jetzt CAR-T-Zellen eingesetzt werden, die wir eigentlich nur aus der Hämatologie kennen und dort Heilungsversuche mitmachen und sehr erfolgreich in die Behandlung eingeführt ist, die jetzt für rheumatologische und Autoimmunerkrankungen tatsächlich eingesetzt werden. Kannst du uns dazu was sagen? Erstmal, was sind CAR-T-Zellen, die in aller Munde sind? Du hast mir da mal eine unglaublich leicht verständliche Erklärung für gegeben.
Also CAR steht für Chimera-Antigenrezeptor. Und man kann sich das so vorstellen, dass hier wirklich die Zellen des eigenen patientenspezifischen Immunsystems benutzt werden, um Zielzellen, ob bösartig oder im Falle der Rheumaerkrankung autoimmunwichtige Zielzellen, abgetötet werden.
Ja.
Und das funktioniert so, dass man dem Patienten seine T-Zellen durch eine Leukapherese entnimmt. Dann wird gentechnisch dieser Chimäre-Antigenrezeptor in die Zelle gebracht und die Zellen vermehren sich und können dem Patienten zurückgegeben werden. Jetzt die Frage, was bedeutet Chimär in diesem Falle? Es ist einmal der Rezeptor für das Antigen, was die Zelle erkennen soll, und die andere Portion des Rezeptors ist eine co-stimulatorische Funktion, um die eigene Aktivierung dieser ohnehin potenten Zellen zu verstärken oder auch zu halten. Und wenn diese Zellen, die primär vor allen Dingen gegen B-Lymphozyten und Plasmazellen jetzt schon typisch bei B-Zell-Leukämien oder B-Zell-Lymphomen. Wir haben ja in der Rheumatologie bei den schwer behandelbaren Autoimmunerkrankungen, vor allen Dingen beim Lupus oder bei den Myositiden, eben auch die B-Zelle und Plasmazelle als Target. Und sie wirken eben auf diese auch langlebigen Plasmazellen, um die Antikörperproduktion komplett zu unterdrücken.
Also körpereigene T-Zellen werden rausgenommen, so verändert und dann expandiert, bis sie dem Patienten zurückgegeben werden und richten sich dann gegen die eigenen B-Zellen und Plasmazellen, die Autoantikörper produziert haben und damit die Krankheit ausgelöst haben.
Und können sich auch im Patienten weiter vermehren. Also es ist nicht ein Shot, der dann vorbei ist, sondern das ist dann auch eine noch längerfristige Wirkung, weil diese T-Zellen überleben oder sich vermehren.
Das Ganze ist im Moment so teuer, weil es außerhalb des Körpers passiert mit sehr aufwendigen Verfahren. Und jetzt ist das Ziel ja, es sogar im Patienten selber passieren zu lassen, wobei man diese ganze Schleife dann nicht mehr braucht. Für welche Krankheiten gilt das? Also ich muss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen, das ist ein Gebiet, wo Deutschland wirklich führend ist weltweit in dieser Entwicklung. Vor allen Dingen in Zentren wie Erlangen mit Fabian Müller, über den die New York Times inzwischen einen Artikel schreibt. In welche Richtung geht das und welche Krankheiten wird das betreffen?
Also es wird in der Rheumatologie im Moment bei schwersten Formen, die sonst, die schon auch andere Therapien hinter sich hatten, es sind meistens relativ junge Lupuspatientinnen oder
Myositis. Die alles schon hinter sich hatten und gar nicht mehr aus der Klinik rauskommen.
Die, wo auch die schon Cyclophosphamid häufig hatten oder B-Zell-Depletoren schon vorher hatten, weil man sagen muss, wenn wir mit Anti-CD20 zum Beispiel B-Zellen eliminieren, heißt das nicht, dass die Plasmazelle abgetötet ist. Das ist der große Unterschied. Wo waren wir? Ach so, für welche wird das eingesetzt?
Für welche Erkrankungen?
Ja, also die Erkrankungen sind die schweren Fälle im Moment von Lupus, Myositiden, Sjögren-Syndrom und anderen schweren Autoimmunerkrankungen. Man muss dazu sagen, für die vielen Patienten, die wir in diesem Bereich der immer noch seltenen Erkrankungen sehen, gibt es heute so gute Therapien, dass wir wirklich nur in Einzelfällen
bisher in Extremsituationen,
diese auch sehr, sehr kostenintensiven und auch mit Nebenwirkungen behafteten. Das ist ja kein Zuckerwasser, auch wenn es die körpereigenen Zellen sind. Ja. Also das muss unbedingt den großen Zentren, den universitären Zentren in Deutschland vorbehalten sein. Das sind in der Rheumatologie im Moment so ungefähr 5 Zentren, die das machen. LMU ja auch zum Beispiel.
Bei uns wird das gemacht. Übrigens Mainz auch für Myasthenia gravis zum Teil. Ja. Also es gibt da ganz, ganz neue Entwicklungen, also wo diese Therapien eingesetzt
und
werden.
Man muss schon aufpassen, also weil das natürlich sehr in den Medien, New York Times, berichtet wird, dass ein Patient, der einen Lupus hat, erst Diagnose, dann fragt, kann ich eine CAR-T-Zellbehandlung bekommen? Ja, kann man verstehen, aber wie gesagt, man muss da sehr als Arzt auch verstehen, was man tut und muss die Patienten, wenn sie im richtigen Zeitpunkt auch zu den Zentren überweisen.
Ja. Es gibt ja andere neue Erkrankungen oder Krankheiten, die wir heute immunologisch ganz anders verstehen. Ich selber habe mal bei der Pankreatitis im NLRP3 Inflammasom gearbeitet. Da gibt es in der Rheumatologie Erkrankungen, die da sich ganz klar mit verbinden lassen. Die Gicht, auf die ihr eine völlig andere Sicht habt. In München hat Helmut Mehnert und andere da noch das als Stoffwechselkrankheit definiert und wir haben es auch so behandelt. Heute versteht ihr es aber wirklich auch als immunologische Erkrankung zum Beispiel.
Nicht als immunologische Erkrankung, sondern als
autoinflammatorische
Erkrankung.
Das ist richtig.
Wir können sagen, wir hatten gerade Rheuma-Update gehabt. Das Lieblingsthema im Moment bei jedem Rheuma-Kongress sind die autoinflammatorischen Erkrankungen. Und? Weil das sind Krankheiten, die wir bis vor wenigen Jahren nicht verstanden haben, die meistens mit Mutationen im Inflammasom zu tun haben. Zum Beispiel ganz die wichtigste Erkrankung oder längst bekannte Erkrankung ist das familiäre Mittelmeerfieber. Ja. Durch wirklich kleine Mutationen im Inflammasom letztlich Und wir erkennen immer mehr Erkrankungen, die dieses autoinflammatorische ganz im Vordergrund haben und auch die Gicht, die ja durch Harnsäurekristalle in der Tat ausgelöst wird, wird deshalb zu einer schweren Inflammation, weil die Makrophagen, die diese Gichtkristalle phagozytieren, eben auch durch genetische Faktoren mitgesteuert sind. Und die Medikamente, die man dort einsetzt, das einfachste oder auch lange schon bekannte Mittel sind Medikamente gegen Interleukin 1.
Ja.
Das, sag mal, alte Anakinra, was man vor 20, 25 Jahren für die rheumatoide Arthritis zugelassen hat.
Das erlebt jetzt da eine Renaissance.
Ist hochwirksam gegen den akuten Gichtanfall und ein monoklonaler Antikörper, den man nur alle 3 Monate gibt, wirkt eben auch sehr gut da. Wirkt aber eben auch und ist zugelassen zur Behandlung des juvenilen Stills, des adulten Stillsyndroms, diese schweren Inflammationen und andere, eben diese mehr und mehr erkannten autoinflammatorischen Erkrankungen.
Da ist noch eine ganze Menge zu tun und da gibt es auch noch viel zu entdecken. Was mich verblüfft ist, wie klein der Katalog in meinem Studium war an rheumatologischen, immunologischen, autoimmunologischen Erkrankungen und wie wir tatsächlich unter anderem auf diesem Gebiet, nicht als einzigem, aber in der Rheumatologie immer besser werden, Krankheiten zu verstehen und zu kategorisieren, die wir früher nicht kannten und wo wir Patienten teilweise auch ignoriert haben mit ihren Beschwerden. Das ist ein grundsätzliches Problem in der Medizin, was nicht in unseren diagnostischen Katalog kommt. Kennen wir nicht, wissen wir nicht und erklären wir den Patienten häufig, dass man sich das einbildet. Und da wird es noch viele Dinge geben, wo wir Abbitte tun müssen und sagen, ist mir selber passiert in meiner Laufbahn, wo ich dann nach 20 Jahren eine Diagnose gestellt habe, die 20 Jahre vorher noch unbekannt war und dann zu einem Patienten zurückgehen musste und sagen, heute wissen wir, was du hattest. Und ich hoffe, wir waren damals verständnisvoll genug auszudrücken, dass wir es nicht gewusst haben.
Kleine Anekdote aus meiner langjährigen Zeit auch in der Weiterbildung, Uni Mainz und auch später noch als Klinik-Chefärztin. Es war immer das geflügelte Wort, schon vor 30 Jahren, was du nicht kennst und nicht behandeln kannst, dann ruf doch mal den Rheumatologen an.
Ja.
Ja, also wir waren immer die Konsilärzte für alle unbekannten Fälle, für alle unklaren Fälle. Und insofern, das Dr. House gehen ist etwas, was wir, glaube ich, gerade die Rheumatologen haben und was auch Spaß macht. Ich kann das bis heute sagen, also dieses Tüfteln oder auch auf den ersten Blick erkennen, was jemand hat, der schon seit 10 Jahren mit unklaren Beschwerden rumläuft, ist ein kleiner Werbeblock nochmals für die
Ganz
Rheumatologie.
Toll. Du warst seit 2002 Chefärztin hier in Wiesbaden an den Horst-Schmidt-Kliniken für Rheumatologie, klinische Immunologie und Nephrologie. Und ich darf dir sagen, ich bin froh, dass du nach Übergabe deines Chefarztamtes weitermachst in einer Praxis dort. Und ich kenne einige persönliche Freunde, die froh sind, zur Frau Dr. House gehen zu können, hier in deine Sprechstunde. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir müssen langsam zum Ende kommen, auch wenn es wirklich spannend ist hier bei uns. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie dabei gewesen sind bei unserem über 104.000. Download. Wenn Sie das downloaden, dann zählen wir das selbstverständlich mit. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass Frau Professor Merkel-Herrmann ein Heft herausgegeben hat, der Zeitschrift Die Innere Medizin, nämlich die Juli-Ausgabe. Da geht es, man könnte das als Kurzlehrbuch Rheumatologie plus Osteoporose bezeichnen. Ich hoffe, ich treffe das damit einigermaßen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie dabei gewesen sind und wir sehen uns dann bei der 13. Folge. Ob das dann ein Video wird oder ein reines Audio, das muss der Springer Verlag entscheiden. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.